Herzlich willkommen beim FEBAYER SportsTech Podcast, dem Podcast, bei dem es um Technologien für Trainer im Profisport geht. Hier werden Trainer sowie Experten und Hersteller von relevanten Sporttechnologien zu allgemeinen Fragestellungen, aktuellem Geschehen sowie Einzelthemen interviewt. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum 37. Podcast von FEBAYER SportsTech. Heute habe ich zu Gast Thorsten Ribbecke, wissenschaftlicher Referent an der DOSB Trainerakademie in Köln. Thorsten befindet sich demnach auch gerade in Köln im Büro. Lieber Thorsten, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Hallo Fee, ja, alles gut. Soweit gesund und guten Mutes.
Karneval habt ihr dieses Jahr ein bisschen anders gefeiert, ne? Wenn überhaupt.
Ja, das war am Rosenmontag hatten wir Fotoshooting fürs Ausbildungsbuch.
Okay. Das hört sich jetzt nicht nach einer Karnevalsveranstaltung an. Die kommt dann nächstes Jahr wieder.
Ich hoffe.
Ja, wir kennen uns jetzt mittlerweile auch schon ein Weilchen, ne? Von unserer gemeinsamen Arbeit. Zuletzt haben wir uns, glaube ich, noch gesehen. Da war die Welt noch in Ordnung. Da hatte ich bei euch im Rahmen von einem Präsenzunterricht ein bisschen über Sporttechnologien geplaudert.
Genau.
Und im Austausch mit dir fällt mir halt immer wieder auf, wie spannend das ist, diesen Austausch zu haben, weil du ja eben auch an einer Stelle sitzt, sage ich mal, wo du einfach sehr, sehr viel mitbekommst, vor allem eben sportartübergreifend, aber eben natürlich auch sehr viele Einblicke hast, sehr viele Gespräche mit vielen verschiedenen Trainern stattfinden, wo du einfach dementsprechend auch viele Strömungen und Entwicklungen im Spitzensport mitbekommst. Und damit natürlich auch so ein bisschen in diesen Blick über den Tellerrand, den sich der ein oder andere Trainer, der stark eingebunden ist, wünscht, aber einfach dementsprechend oft einfach nicht die Zeit hat, ne? Der Blick über den Tellerrand ist das eine, aber die entscheidende Frage ist ja auch immer, darum geht es mir in diesem Podcast, wie lassen sich dann auch diese Arbeitsweisen aus der einen Sportart in die andere Sportart überhaupt übertragen? Und das ist jetzt vielleicht gleich mal die Einstiegsfrage. Wie sind denn hier deine Erfahrungen und Einblicke aus der Arbeit mit den Trainern?
Ja, also Fee, erstmal vielen Dank für die Einladung. Boah, 37. Podcast, unglaublich. Ich glaube, die meisten habe ich sogar selbst schon gehört und waren ja auch ganz viele dabei, die bei uns hier an der Trainerakademie als Referenten und als Koordinatoren auch tätig sind oder selbst auch schon mal teilgenommen haben. Also erstmal dazu auch vielen Dank, es ist eine Ehre. Und also wir haben hier bedingt durch unsere vielen Fort- und Ausbildungsangebote natürlich wirklich einen sehr regen Austausch. Nicht nur an Teilnehmern, an Trainerinnen und Trainern, die aus verschiedenen Sportarten kommen. Wir haben alle olympischen Sportarten hier versammelt. Die Trainerakademie ist ein Verein und wird getragen von den Sportverbänden und den Landessportbünden und Organisationen des Leistungssports. Daher haben wir natürlich da in erster Linie die Verpflichtung für uns, dass wir diesen Verbänden ein so gut wie möglich gestricktes Ausbildungs- und Fortbildungsprogramm eben zur Verfügung stellen. Mhm. Aus dem Grund ist natürlich hier, geht es hier rein und raus, wenn normale Zeiten sind. Und wir haben hier weit über 300 Veranstaltungstage im Jahr, die dann bei uns hier auch an der Akademie ablaufen oder in Hennef in der Sportschule oder in Leipzig IAT. Also da sind wir auch sehr viel unterwegs. Und jetzt natürlich zu der Zeit, auch wenn ich jetzt hier gerade im Büro bin, ich genieße das auch mal, aber ist das natürlich alles sehr eingeschränkt und wir haben ziemlich viel online besetzt. Was den Austausch und den Blick über den Tellerrand angeht, ist natürlich bei uns, das ist so das vorherrschende Thema, wenn man mit 20 Sportarten dann in einem Diplom-Trainerstudiengang, was ja unser Hauptausbildungsgang hier an der Trainerakademie ist, sitzt, ja, dann macht das schon, dann öffnet das schon Horizonte. Also ich selber habe auch den Diplom-Trainer hier an der Trainerakademie gemacht, 3 Jahre lang berufsbegleitend. Und da saßen so Leute wie Dagmar Hase, vom Schwimmen kennt man die vielleicht, oder Rico Groß, Biathlon, Jörg Amann hat Bronze gewonnen in Atlanta beim Beachvolleyball. Und wenn man mit solchen Leuten dann in einem Kurs sitzt, dann ist das schon ein Riesen-Benefit. Und auch bei den anderen Ausbildungsgängen, wenn man dann mit erfahrenen Athletiktrainern oder Physiotherapeuten in einem Kurs sitzt, die einem dann nochmal was beitragen können zu dem Thema, was da vorne auch ein guter Referent schon gut darstellt, dann macht das natürlich echt einiges her.
Mhm. Absolut. Jetzt hast du so ein bisschen über die Athleten gesprochen, teilweise auch Trainer. Das ist jetzt natürlich eine groß gestellte Frage, aber wenn ich die nochmal so ein bisschen darauf zurückkommen kann, habt ihr für euch Mittel und Möglichkeiten, ich sag mal, diese unterschiedlichen Arbeitsweisen aus den unterschiedlichen Sportarten zu erfassen und dann auch irgendwie, ich sag mal, transportierbar für die anderen Sportarten zu machen? Also findet dieser Wissenstransfer sportartübergreifend bei euch auch gezielt statt? Oder ich sag mal, ist das eher so was, was zufällig in der Pause auf dem Flur geschieht?
Nein, natürlich nicht. Also wir setzen das, steuern das schon sehr bewusst. Also wie gesagt, wir haben hier natürlich einige Veranstaltungstage und wir besetzen dann manche Themen wirklich ganz bewusst hinsichtlich des Austauschs. Also wir hatten zum Beispiel eine Fortbildung letzten Jahres, da ging es um die Trainingssteuerung in Spielsportarten. Also hatten wir dann nur Spielsportarten zu Gast, Basketball, Eishockey, Fußball, also der Reihe nach. Und dann ging es einfach nur so, dann ging es um die Besonderheit der Trainingssteuerung eben, weil da scheiden ja manche Periodisierungsmodelle von vornherein aus. Und dann, wie kriegt man das in der Saison am besten gesteuert? Und dann gibt es ja auch noch Unterschiede. Wir hatten dann zum Beispiel einen Erik Wuttke da, der ja im Betreuerstab für die Handball-Nationalmannschaft ist, der dann mal erzählt hat, wie das in Turnieren abläuft, die Trainingssteuerung. Ja. Was eine ganz andere Sache ist, als wenn ich jetzt jemanden habe, der ein Bundesliga-Team betreut und eine ganze Saison besetzen muss. Genau. Ja. Und so gehen wir dann schon auf bestimmte Themen ein. Und es gibt natürlich haufenweise sportartübergreifende Themen. Also ob wir jetzt in der Psychologie, Pädagogik uns bewegen oder auch im athletischen Bereich, wo man dann sagen muss, okay, natürlich verändern sich bestimmte Schwerpunkte, wo man sagen kann, ja, wenn wir über Energiesysteme, Ausdauer reden, dann sind wir natürlich eher dann bei Sportarten unterwegs wie Biathlon, Triathlon, Rennrad, Schwimmen. Und wenn wir dann so mit Schnellkraft unterwegs sind, dann ist es dann vielleicht doch eher so Richtung Spielsportart oder leichtathletische Disziplinen wie Sprint und Sprung. Also da setzen wir dann schon auch unsere Schwerpunkte und versuchen die Sportarten für bestimmte Themen auch richtig zusammenzubringen. Natürlich sind dem dann auch Grenzen gesetzt. Also zum Beispiel war Martin Schmidt hier einer unserer Studenten im Diplomtrainerstudiengang. Dem erzählen wir natürlich nicht, wie Skisprung geht. oder Boris Oberkvöll als Bundestrainer Speerwurf, dem werde ich nicht erzählen, wie man den Speer zu halten hat. Da haben wir dann die Kooperation mit den Fachverbänden, die dann die Sportartspezifik übernehmen, die dann genau das besetzen, dieses Feld, wo sie sagen, okay, hier wird es dann so speziell, das ist dann auch nichts für so einen Kurs, weil dann schalten meisten ab, wenn dann es wirklich sehr spezifisch wird, welcher Absprungwinkel und welcher Grad und so. Das ist
dann wirklich nur für den Sport
jeweils. Ja, das ist dann wirklich relevant. Ja, das ist dann wirklich weg.
Ja, ja, aber da sind wir jetzt eigentlich an einem ganz guten Punkt, nämlich das Thema, also eben, ihr habt ja eine Fülle, also gerade auch durch dieses sportartübergreifende an Themen, die ihr, ich sag mal, theoretisch besetzen könntet. Aber da ist ja bei euch, denke ich, auch mal, liegt genau auch die große Herausforderung darin, da auch dann diese Selektion vorzunehmen, dahingehend, welche Schwerpunkte ihr eben auch in der Ausbildung setzen wollt. Also kannst du da vielleicht mal ein paar Themenbeispiele machen, auf die ihr aktuell Schwerpunkte setzt und auch aus welchen Beweggründen. Also ich selber erinnere mich ja auch so ein bisschen aus der Zusammenarbeit an so Themen wie Regeneration, Monitoring, Bewegungsqualität, das du, glaube ich, eben auch schon genannt. Aber vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen, ich sag mal, zusammenfassender oder vollständiger hier einmal darlegen.
Genau, also die Themen kommen natürlich in erster Linie auch von den Fachverbänden, die an uns herantreten und dann sagen, ja, wir wollen schon da was platzieren und wir hätten Interesse, bestimmte Bereiche vielleicht nochmal etwas näher auszuarbeiten und auch aus der Teilnehmerschaft, so hinsichtlich dann auch Themen, was die Fortbildung zum Beispiel angeht. Da halten wir in die Augen auch dann weit offen, besuchen auch recht viele Veranstaltungen. Wir haben uns ja auch schon öfters getroffen, zum Beispiel auf der Athletikkonferenz. Oder ich besuche dann so ein Arztsymposium oder manche Fortbildungen und Ausbildungen auch außerhalb unserer Institution. Ich habe beim US-Institut auch das Kompakt-Seminar belegt und einfach um zu sehen, okay, wie arbeiten andere Institutionen. Exos habe ich mir angeschaut. Ja, und da zieht man sich dann bestimmte Informationen raus. Die anderen machen ja auch viele Dinge sehr gut und man versucht dann die guten Sachen auch hier zu übernehmen. Und die Themen, die dann oft bearbeitet werden, die in den letzten Jahren sehr oft bearbeitet wurden, waren das Thema jetzt in der Fortbildung, zum Beispiel das Thema Regeneration, hat es ja auch schon genannt, Regenerationsmanagement, was ohne ein ordentliches Monitoring eigentlich nicht funktioniert. Das ganze Thema Belastungssteuerung und Regenerationsmanagement, das funktioniert ohne ein richtiges Monitoring nicht. Dann bist du natürlich auch direkt bei Periodisierungsmodellen und den Grenzen auch von Periodisierungsmodellen. Und da sieht man dann auch, dass sich zum Beispiel Mannschaftssportarten und Teamsportarten sehr stark auch den Individualsportarten angenähert haben. Denn dort wird mittlerweile auch in der Diagnostik, auch im Monitoring so individualisiert, dass wir in manchen Ausbildungsgängen dann eigentlich kaum mehr einen Unterschied machen zwischen, ob das jetzt eine Individualsportart ist oder ob das eine Mannschaftssportart ist. Und das sind so Themen jetzt, wir sind auch viel in Zusammenarbeit mit Verbänden. Jetzt, ich hatte letztens das Athletikkonzept vom Deutschen Judobund auf dem Tisch, gestern ein langes Telefonat mit dem Deutschen Rugbyverband und mit dem Deutschen Handballbund hatte ich auch sehr, sehr langes Athletikkonzept bearbeitet. Und dann in diesem Austausch kommt man natürlich dann auch ganz schnell auf verschiedenste Schwerpunkte, vor allem wenn es jetzt zum Beispiel Athletik geht. Ich leite ja auch hier die DOSB-Athletiktrainerausbildung und dann ist man dann, du hast eben gesagt, Bewegungsqualität, Bewegungseffizienz wird oft stiefmütterlich behandelt, komischerweise, wo man denkt, also bevor ich jemanden unter irgendwie das Zweifache seines Körpergewichts in der Kniebeuge stelle, vielleicht sollte ich dann erstmal gucken, ob der nicht, ob der die Bewegungsqualität überhaupt dafür mitbringt, ob der eine gut ausgebildete Rumpfmuskulatur dazu hat, ob der nicht bestimmte Disbalancen hat in unteren Extremitäten oder Sprunggelenk, Beweglichkeit, was auch immer, Hüfte, sodass er das auch dann wirklich sauber bewegen kann. Das sind so Grundvoraussetzungen. Und da haben wir zum Beispiel auch nächstes Jahr eine Fortbildung.
Das ist jetzt genau eigentlich eine spannende Stelle, wo ich gerne mal einhaken würde. Also Thema Bewegungsqualität, warum wird das stiefmütterlich behandelt? Ist es dann doch so neu oder ist der Übertrag in den Trainingsalltag so schwierig? Oder was ist deine Erklärung dafür, dass das in der Praxis einfach doch noch sehr wenig stattfindet?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die anderen Sachen sind einfacher zu diagnostizieren. Da stellst du eine Lichtschranke auf oder stellst jemand auf eine Jumpmat oder machst einen Sensor an eine Hantelstange und dann hast du die Geschwindigkeit oder siehst, wie hoch der springt oder wie der Reaktivkraftindex aussieht. Und beim Ausdauer, da machst du ein IFT oder eine Spiro vielleicht sogar und dann hast du einen VO2 Max oder Laktatwerte. Das ist dann sehr quantitativ besetzt und das kannst es dann auch direkt klassifizieren. Und bei der Bewegungsqualität kommt es dann schon oft, eben muss man ja auch noch sagen, auf den Tester an. Und in den letzten Jahren wurde zum Beispiel so ein Test wie der FMS dann auch oft so zerpflückt und überinterpretiert, wo dann einfach zu viele Sachen in so einen einfachen Screen reingearbeitet wurden, wo man sagt, ja, das ist doch eigentlich nur, wenn man weiß, woher der kommt, ist es eigentlich ja nur dazu da, erstmal grundsätzlich so die Grundsätzlichkeiten in der Bewegungsqualität irgendwie mal so ein bisschen Einsicht zu finden Und wir sehen dann zum Beispiel so einen Test eher als auch eine Kommunikationsbrücke zu den Physios und den Ärzten, wo man sagen kann, ja, pass mal auf, mir ist da was aufgefallen, ich kann es selbst nicht erklären, aber der geht mit dem linken Bein ganz anders über diese Hürde als mit dem rechten. Und dann ist man schon im Gespräch und vielleicht findet der Physio dann durch weitere Testungen raus, ah, okay, der hat eine Hüftinsuffizienz oder kann nicht richtig beweglich auf der einen Seite und deswegen sieht das da so komisch aus und schon hat man so einen Weak Link gefunden.
Ja, ja, ich denke halt auch, dass da, also das, was du gerade gesagt hast, ist, Daten sind natürlich auch immer eine Chance, ich sag mal, ins Gespräch zu gehen, in die Auseinandersetzung mit einem Thema zu gehen. Genau. Aber die Frage ist natürlich immer grundsätzlich, was heißt das in der Konsequenz? Also wenn wir jetzt mal im Beispiel Bewegungsqualität sprechen und können wir das, was sich als Konsequenz daraus ergibt, überhaupt in der Praxis, ich sag mal, umsetzen? Ne? Das ist natürlich, also wenn wir jetzt bei einer Kniebeuge bleiben, oder was heißt bleiben, wenn wir jetzt mal die Kniebeuge als Beispiel nehmen in einer Spielsportart und da einfach fundamentale Einschränkungen in der Bewegungsqualität auffallen würden, dann ist ja immer noch die Frage, wie ist denn jetzt überhaupt der Übertrag für den eigentlichen Sport und kann ich das rechtfertigen, da, ich sag jetzt mal, den Aufwand auf mich zu nehmen, um da gegebenenfalls Veränderungen vorzunehmen, ne?
Ja gut, das ist ja sowieso, dass jede Diagnostik im Dienst im Grunde genommen nachher der Trainingssteuerung, Trainingsübungsauswahl steht. Das ist ja sowieso klar und das natürlich dann auch immer abgeglichen auf die Sportart, auf das Anforderungsprofil. Also wir haben eine Systematik, zum Beispiel in der DOSB Athletiktrainerausbildung, wo wir eben sagen, okay, einerseits brauchst du dieses Anforderungsprofil von der Sportart, was eher Richtung Leistung ausgelegt ist, also dass du bestimmte Normen oder Mindestwerte hast für eine Sportart, wo du sagst, also das sollte diejenige oder derjenige schon irgendwie bewegen können, damit er überhaupt besteht, so leistungsfähig ist. Und dann haben wir das Thema Risikoprofil und da spielt dann auch oft dieses Thema Bewegungsqualität rein. Das Risikoprofil ist dann sowas wie zum Beispiel das Verletzungsbild der Sportart oder die Verletzungshistorie des Athleten. So, diese zwei Dinge, sodass diese zwei Profile ganz wichtig sind dann in dem Fall. Und ja, dieses Thema, also das hat das OS-Institut, fand ich, hat das ganz gut gemacht mit dem Algorithmus, wo sie sagen, ja, wir haben eine quantitative und eine qualitative Testung für bestimmte Bewegungslevel in der Rückführung eines Athleten zum Beispiel. Das macht's, glaube ich, das ist ein guter Mix und das hat man ja im Monitoring auch ganz oft, dass es immer schlecht ist, wenn ich zum Cheftrainer gehe als Athletiktrainer zum Beispiel und sage, ja, der sieht irgendwie kacke aus, der Athlet, dann sagt mir der Cheftrainer, nee, ich finde, der sieht gut aus, der kann morgen spielen und dann bin ich schon wieder raus aus dem Spiel. Aber wenn ich zu dem Cheftrainer hingehe und sage, der sieht schlecht aus und hier haben wir einen Mittelwert von den letzten 4 Wochen von dem Athleten und der schießt komplett da weg, dann habe ich eben noch eine Zahl, die mir das eben auch nochmal klar macht.
Da sind wir wieder bei der Datenerfassung. Jetzt sind wir aber auch so ein bisschen abgewichen oder vom Weg abgekommen. Wir hatten ja noch so ein bisschen den Fokus auf die Schwerpunkte in der Ausbildung, wobei du das, glaube ich, auch recht abschließend beschrieben hast. Was ich jetzt noch im Nachgang an die Frage hängen würde, wäre eben die Frage, wenn ich jetzt ein junger Trainer bin, worauf setze ich derzeit in meiner Ausbildung am besten meinen Fokus mit eben auch, ich sag mal, Blick auf eine mittel- bis langfristige berufliche Weiterentwicklung. Was würdest du dem raten?
Ja, das ist immer schwierig. Ich hatte letztens 2-3 Fälle, wo jemand auch hier angerufen hat. Und war leider nicht in unsere Ausbildung reingekommen, weil wir einen extrem hohen Zulauf hatten, Nachfrage. Und er sagte, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und ich sagte, du, erstmal weiß ich nicht, woher du kommst. Also was hast du schon alles gemacht? Dann weiß ich nicht, wo deine Schwerpunkte liegen und wo deine weißen Felder vielleicht sind, die du vielleicht besetzen solltest. Und ich glaube, danach muss man das richten. Grundsätzlich, wir hatten mal eine Arbeitsgruppe im DOSB, da ging es um die Besetzung von Athletiktrainern für Olympiastützpunkte. Und da wurde auch so das Thema Zugangsvoraussetzungen besprochen. Und Da wurde dann von Seiten des DOSB das sehr präferiert, dass man einerseits einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, also sportwissenschaftlichen Abschluss am besten, aber auch die DOSB-Athletiktrainerausbildung dazu als sehr praxisnahe Ausbildung besetzt. Und ich glaube, der Mix, der ist eben wichtig, dass man einerseits natürlich irgendwo diesen Hintergrund hat, das in Anführungszeichen Wissen, aber auch Handwerkszeug für die Praxis dabei hat. Ja. Und in Fachverbänden ist es ja recht einfach. Also wenn ich jetzt Basketballtrainer werden will, dann mache ich eben die CBA-Lizenz in meinem Fachverband. Und wenn ich darüber hinaus noch was machen möchte, dann mache ich mit dem Diplomtrainer hier an der Akademie meinen höchsten Abschluss innerhalb des DOSB und dann habe ich die höchste Ausbildungsstufe. Bei anderen Geschichten, wenn wir jetzt zum Beispiel bei den Athletiktrainern sind, ist das schon ein bisschen schwieriger, weil da gibt es nicht diesen einheitlichen Ausbildungsweg mit CBA-Lizenz, sondern es gibt vom DOSB-Seiten her gibt es eben nur die Athletiktrainerausbildung, die bei uns hier angesiedelt ist. Und alles, was vorher abläuft, ja, es ist so ein, ja, kann man den auch nicht übel nehmen, den Athletiktrainerinnen und Trainern, dass sie sich ihre Kompetenz zusammenpuzzeln. Also dann machen sie da ein Ernährungsseminar oder sogar eine Ausbildung und machen da den Kettlebell-Master und
ja,
haben dann den blumigen Blumenstrauß.
Was ja auch ein spannendes individuelles Profil ergeben kann, dass du, ich sag mal, ganz bewusst dir auch aus unterschiedlichen Richtungen Input holst und dann vielleicht auch hier und da ein paar Spezialthemen mit reinnimmst.
Auf jeden Fall.
Das ergibt dann am Ende dann auch eine spannende Kombination. Du hast jetzt viel über die Fachverbände und Verbände gesprochen. Wir hatten es ja kurz eingangs schon davon, dass du einfach ja an seiner, ich sag mal, an einer exponierten Stelle dahingehend arbeitest, dass du einfach ja sehr viel im Gespräch bist mit den Verbänden und da einfach sehr viele Strömungen und Entwicklungen ja nicht nur mit den Verbänden, sondern auch mit den Vereinen mitbekommst. Was gerne auch unter Einbezug, aber bitte nicht ausschließlich von Corona. Was sind denn da gerade die größten Auffälligkeiten für dich? Was verändert sich gerade? Was wird gerade mehr nachgefragt? Personell, Arbeitsweisen, Trends, Themen? Wie kannst du da gerade das Geschehen auf Vereins- und Verbandsseite wiedergeben?
Also seitens jetzt der Trainer fand ich extrem spannend, dass, also ich hatte erstmal so ein bisschen Angst, dass was so Fort- und Ausbildung angeht, dass eine große Zurückhaltung entsteht, weil ja auch bestimmte finanzielle Zwänge entstanden sind bei einigen. Also wir hatten auch vereinzelt Fälle, wo Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Teilnahme zurückgezogen haben, weil sie sagten, boah, ich muss jetzt erstmal Luft haben, auch finanziell. Auf der anderen Seite andere Trainer aber auch die Chance genutzt haben, indem sie sagten, jetzt habe ich gerade mal Zeit, ich kann jetzt gerade gar nichts machen und ich nutze jetzt diese Zeit, um mich so gut wie möglich fortzubilden. Und plötzlich dann eben doch mehr Anfragen kamen. Also diese zwei Seiten haben wir Richtung Trainer eben erfahren. Das war recht spannend. Fand ich auch teilweise richtig klasse, so dass dann Leute sagen, so, jetzt kann ich es machen. Also gucke ich jetzt, dass ich mir alles ranhole, was irgendwo geht. Und seitens der Verbände war eigentlich auch jetzt recht, war man sehr, sehr beweglich, also so in dem Thema Aus- und Fortbildung. Du hattest ja auch den Karl Schwarzenbrunner schon bei dir, das ist immer sehr lebendig, ich schätze ihn ungemein. Und aber das sind dann so die, dann schwuppdiwupps alles umstellen auf online und trotzdem noch dabei bleiben. Aber natürlich ist es für keinen befriedigend, also vor allem wenn es Richtung eher so die Amateurklassen oder Nachwuchsklassen geht, das ist dann schon eher kritisch zu sehen, während wenn man sich einen Bundestrainer schwimmen anhört, der dann sagt, wir hatten die besten Trainingsbedingungen ever, weil wir kamen immer ins Schwimmbad rein. Es war kein Mensch da, keiner durfte rein, außer wir. Und das dann hört, und ich habe das jetzt selbst, ich betreue ja selbst jemanden, der sich für Olympia also im Olympiakader ist. Das war überhaupt, hatten wir gar keine Einschränkung. Das Einzige, was man dann eben, was jetzt war, dass man sich für die Slots im Kraftraum anmelden musste, weil die eben keine 20 Leute im Kraftraum haben wollten. Aber das, da kommt man mit klar.
Ja, es ist schon. Es ist schon echt erstaunlich, wie stark voneinander abweichend die Konsequenzen in den verschiedenen Sportarten von Corona sind. Also ja, du hast es eigentlich gerade auch schon gut zusammengefasst. Von wir haben bessere Bedingungen bis hin zu wir können gar nicht trainieren. Ja. Das ist schon ein weites Spektrum, was sich da aufgetan hat. Ich habe in der letzten Folge ja mit dem Percy von RB Leipzig auch so ein bisschen über die Belastungssituation, die sich ja einfach, oder ich sag mal, das Belastungsprofil, was sich einfach stark durch Corona verändert hat, gesprochen. Ja, also teilweise haben wir viele, viele Sportarten gehabt, die sehr viele, sehr lange Pausen hatten. Dann, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Fußball bleiben, dann doch in eine relativ oder in eine Saison zurückgekehrt sind mit einer intensiven Belastung. Das heißt, weder die lange Pause noch die intensive Belastung in dieser Kombination war bisher eine Situation, die war noch nicht da. Also hast du da auch noch mal zu dem Thema viele Gespräche und Anfragen gehabt, wo es eigentlich genau darum ging, wie gehen wir jetzt eigentlich mit diesem Belastungsprofil in der Belastungssteuerung um? Oder was haben wir da auch beobachten können?
Ja, das war auch mega spannend, weil du hattest dann so Fälle, die sagten, super, jetzt können wir endlich mal Sachen trainieren, die wir vorher zu denen wir vorher nicht kamen, aber dann konnten sie nicht trainieren, weil sie durften nicht in die Halle und solche Geschichten, also das war dann auch recht wild. Das Hauptproblem, was ich auch gespiegelt bekam von den Trainern und von Verbänden, war in erster Linie das Kopfproblem. Also weil alle sind kreativ genug, um andere Lösungen zu finden, um Training stattfinden zu lassen. Und das Hauptproblem war aber, und das habe ich selbst gemerkt, eben auch selbst als Trainer gemerkt, wenn du nicht weißt, wann das und ob das überhaupt anfängt und wie, und das macht es schwer zu schaffen. Also da die Motivation hochzuhalten und sich das klar zu machen. Manche haben dann mit so, wie kann man das beschreiben, mit so Scheinwettkämpfen angefangen, also so andere Herausforderungen. Wenn man verrückte Athletinnen hat wie ich, die man betreut, die ist dann irgendwann mal einen Halbmarathon gelaufen. Völlig crazy. Oh, ja, so ungefähr. So, ich habe gehört, da hat das jemand irgendwie in der und der Zeit geschafft. Also schaffe ich das schneller.
So, man muss sich immer noch
finde ich ja super. Also mich hat das dann gar nicht so, es war eigentlich für ihre Sportart Quatsch. Aber die Wettkämpfe waren so weit entfernt, dass, dass das absolut okay war. Und das hörte ich eben auch von den anderen Trainern, Verbänden, dass das so das Hauptproblem war, dass man was kreieren musste, dass die Motivation eben oben blieb.
Ja, und es ist einfach, wir sind es ja auch alle ein Stück weit oder größtenteils gewohnt, einfach eine Planbarkeit zu haben, auf die man hinarbeiten kann oder mit der man eben planen kann. Und ich glaube, das kann man ja jetzt zumindest mal Stand heute einfach mal themenübergreifend feststellen, ob das jetzt private Reisepläne sind oder eben vor allem Wettbewerbsplanung. Das ist halt einfach gerade in allen Bereichen lahmgelegt. Und das, ich glaube, das ist einfach sehr, sehr schwierig.
Ich glaube, jeder, der Kinder zu Hause hat, der weiß, was das plötzlich ausmacht, wenn das wegfällt, die Bewegung und vor allem auch Bewegungen mit Gleichaltrigen.
Das kommt
auch. Also klar, ich gehe auch mit meinem Sohn laufen und mache mit dem Radtouren und spiele mit dem Volleyball oder so, aber das kann ich ja natürlich, kann er nicht so rumflaxen wie mit seinen Jungs.
Ja. Ja, das stimmt. Aber gut, schauen wir mal. Es gibt ja auch immer wieder super viele neue Themen und Trends. Ich bin jetzt auch mal gespannt, was in den nächsten 1 bis 2 Jahren da so kommt. Da kann man ja mal so das Beispiel Neuroathletik nehmen, was ich jetzt mal auf die letzten 5 Jahre zurückführen würde, wo das doch sehr aktiv in den Vordergrund gerückt ist. Ich habe da auch bei sehr vielen Trainern einerseits großes Interesse, andererseits aber auch große Skepsis erlebt. Wie bekommt ihr denn da überhaupt diesen Spagat hin? Also das war jetzt erstmal nur dieses eine Beispiel mit der Neuroathletik. Aber für euch die relevante Frage, wie ihr eben diesen Spagat hinbekommt zwischen der Aufnahme solcher neuen Themen. Also die muss man ja auch erstmal für sich prüfen und bewerten. Und die dann eben ins Lehrprogramm aufzunehmen und da eben dann vor allem aber auch diese Praxisrelevanz erstmal auch zu schaffen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Spagat. Und in den letzten Jahren, es kommt ja immer was. Also man braucht nur über die FIBO gehen. Ich bin jetzt, das ist ja auch mal, das ist immer die wildeste Veranstaltung, was das angeht. Aber du hast angesprochen, ob das jetzt Neuroathletik war oder plötzlich Velocity-based oder plötzlich rennt jeder mit so einer komischen schwarzen Rolle rum und massiert sich damit selbst. Also wir schauen uns das dann schon genau an und wir haben einfach so viel Austausch hier. Ich meine, wir haben allein im Diplom-Trainer-Studiengang 120 Studenten, die wir dann immer wieder hier antreffen. Und dann sucht man natürlich da das Gespräch und fragt, okay, wie sieht das in der Praxis aus? Ist das überhaupt in der Praxis angekommen? Ich habe das jetzt mal da gesehen und hier und da. Und dann kriegen wir schon recht schnell so die ersten Rückmeldungen, was so die Praktikabilität der bestimmten Technologien oder ob das jetzt ganze Trainingssysteme sind, wie jetzt so Neuroathletik, bekommen wir dann schon gespiegelt. Und wir springen dann nicht direkt auf jede Mode. Also wir schauen uns dann schon erstmal ganz genau an, okay, wie sieht das aus? Und lassen das dann auch erstmal oft in einer Fortbildung bei uns laufen, dass wir dann mal wirklich Referenten dazu einladen, Experten einladen, die das Thema dann näher beleuchten oder die Technologie mal vorstellen. Und dann, wenn wir sehen, dass das so langsam valide wird und sich auch wirklich ins normale Training eingefügt hat und wirklich auch Relevanz hat für Leistungsentwicklung, dann überführen wir das in unsere Ausbildung und integrieren das da auch. Thema Neuroathletik ist eben sehr speziell. Ich habe da selbst den Herrn Kopp kennengelernt beim Arztsymposium und wir haben mittlerweile ein sehr, sehr gutes Netzwerk hinsichtlich von Referenten, die aber alle komplett aus der Praxis kommen und somit uns dann auch recht gut darstellen können, okay, pass auf, das funktioniert, das funktioniert nicht. Ja. Und wir dann eben einen recht klaren Blick auf die Vor- und Nachteile der bestimmten Technologien oder Trainingssysteme bekommen. Also so handhaben wir das. Wir flippen dann nicht sofort aus und kaufen dann 80 Black Rolls und jeder muss dann damit rumrollen. Oder wir kaufen nicht direkt 20 Sensoren und jeder muss dann nur noch geschwindigkeitsbasiertes Krafttraining machen. Das gucken wir uns dann eben schon genau an und dann nehmen wir es aber auch gerne auf.
Ja, das ist ja auch sicherlich ein Teil eures Rollenverständnisses. Und das ist ja witzigerweise was wir mit unserer Arbeit auch tun. Da haben wir ja sogar eine Parallele, erstmal sich vieles anzuschauen und auszuprobieren und zu testen. Und wenn man dann eben diesen Punkt erreicht hat, wo man sagt, befinde ich als gut, befinde ich als praxisrelevant, dann das eben auch bei uns ins Produktportfolio, bei euch in die Ausbildung mit aufzunehmen.
Genau.
Jetzt haben wir ja ohnehin schon diese Schnittstelle Sporttechnologien angesprochen. Da interessieren mich ja auch immer viele andere Meinungen. Was setzt sich denn deiner Meinung nach da gerade durch? Und was kommt vielleicht noch an neuen Sporttechnologien? Woran fehlt es? Wo stehen wir derzeit? Vielleicht können wir da mal so eine Klammer drum machen um dieses Thema.
Also durch diese bessere Verfügbarkeit ist natürlich in den letzten Jahren so das Thema Velocity-Based, VBT, das ist natürlich recht aufgeploppt durch die Sensoren. Du brauchst keinen Inkrementalgeber mehr in irgendwelchen aufwendigen Diagnosesystemen, sondern du kannst einfach nur so einen kleinen Sensor-Info dran pappen und dadurch ist das natürlich dann auch als so weiterer Baustein zur Trainingssteuerung mittlerweile, glaube ich, recht ja, anerkannt und valide. Also das war so ein Punkt, der sich wirklich, wo man sagen kann, das hat sich jetzt auch durchgesetzt und es wird auch viel benutzt. Und im Thema Monitoring hat man natürlich extrem viel, was da gerade passiert. Ob das so ein Aura Ring ist oder andere Sensoren, die dann eingesetzt werden. Da habe ich das Gefühl, da muss ich das Feld zum Beispiel noch etwas bereinigen. Also da käbbelt doch noch so einiges hin und her. Und das gleiche Gefühl habe ich auch manchmal bei dem Thema Tracking, wo dann auch mit verschiedenen, ob das jetzt Katapult oder welche Systeme auch immer dann da unterwegs sind, dass das auch noch, dass da auch, ja, sich das noch ein bisschen bereinigen muss. Und das ist dann eben für uns manchmal auch schwierig, weil wir dann, wir kommen schon auch mit klaren, ja, wie kann ich das, Empfehlungen dann um die Ecke, weil das sind ja dann Fragen, die aus der Teilnehmerschaft kommen, wenn wir bestimmte Themen bearbeiten und wir sagen, ja, das kann man damit messen, dann sagen sie, ja, was ist denn dann ein gutes System dafür? Und dann empfehlen wir schon auch gerne 2, 3. Wir lassen ja nicht allein im Regen stehen. Da sind wir auch dankbar für deine Zuarbeit und deine Hilfe, weil das kann man ja, also als Normalsterblicher kann man ja gar nicht alles im Blick behalten. Aber also so das Thema auch dann Datenverarbeitung ist natürlich auch riesig, denn durch das ganze Thema Monitoring, Diagnostik laufen natürlich auch ein Haufen von Daten auf. Und wo kann ich die sammeln? Wo sind die dann einsehbar für alle? Wie sind die dann aufbereitet, dass auch der Cheftrainer die versteht und nicht nur der Physiologe oder Athletiktrainer, der sich nur damit quasi beschäftigt? Das sind dann auch wieder so diese berühmten Kommunikationsbrücken, dass man die Daten eben so aufbereitet, dass sie für jeden wirklich auch gut nachvollziehbar sind. Also diese Dinge, die sind so in den letzten Jahren immer wieder aufgekommen, wo man sagen kann, also da sind Technologien auf jeden Fall viel im Gespräch, werden viel ausprobiert und versucht, Lösungen zu finden, viel auch auf so Smart-Ebene, also ob das dann eben, dass das schnell verfügbar ist auf dem Smartphone und das ist so ein Medium, was eben immer mehr da auch reinläuft, immer mehr Apps und Bereiche, die damit eben auch abgedeckt werden.
Ja, hast du super zusammengefasst. Also bei Monitoring und Tracking, das sehe ich auch sehr ähnlich. Also wobei im Tracking, wenn wir jetzt mal im GPS, APS-Bereich bleiben, sehe ich schon, dass sich da gerade einige wenige an der Spitze etablieren. Nichtsdestotrotz gibt es drumherum unglaublich viel weitere Anbieter und da wird sich das Feld definitiv bereinigen. Ich glaube, dass wir da am Ende 3, 4 Anbieter vielleicht haben werden, wenn überhaupt. Und das Thema Datenverarbeitung und auch die Kommunikation dazu ist natürlich mega, mega spannend, weil das auch ein Thema ist, wo du ja sehr schnell in diese ganze Machine Learning AI-Richtung dich bewegst, wo ich aber auch immer noch der Meinung bin, dass wir uns da so ein bisschen einen Schritt nach dem anderen bewegen müssen, ne, weil wir auch immer noch darüber sprechen, wie du überhaupt die Daten sauber und vollständig aggregiert bekommst, dass du überhaupt mal eine Datenbasis hast, auf der du dann eben auch unterschiedliche nächste Schritte machen kannst. Und was ich auch immer wieder, und das ist auch der Anspruch in der Praxis, aber ich finde, den kann man nicht laut genug formulieren, das Thema Anwenderfreundlichkeit. Wir Deutschen sind vielleicht gute Ingenieure, aber wer noch besser nutzerfreundliche Oberflächen machen kann, sind halt einfach oft andere Kulturräume, die einfach da einfach anders ticken. Und ich finde, wir müssen diesem Anspruch mit allen Technologien, die wir selber vertreiben, aber auch nutzen, gerecht werden, dass es Technologien sind, die verlässlich funktionieren und von der Benutzeroberfläche intuitiv bedienbar sind. Also das, was eigentlich Apple ja so ein bisschen fast schon als Novum in einer unfassbaren Konsequenz etabliert hat. Ja, also ich werde nie vergessen, die ersten iPhones, da gab es dann irgendwann Bilder wie eben schon kleinste Kleinkinder die iPhones bedienen können, weil einfach die Benutzbarkeit so unfassbar gut ist. Und genau, das will ich hier vielleicht noch mal hinzufügen, dass ich das einen ganz wichtigen Punkt finde in der ganzen Diskussion.
Ja, es ist ja auch, also es ist super, dass du ansprichst, das ist intuitive Bedienung. Und selbst wenn es nicht total intuitiv ist, hast du dann genug Trainer, die sich trotzdem reinarbeiten in so ein System.
Ja, ja, ja.
Und ja. Dann wird das System plötzlich abgelöst von irgendeinem anderen.
Und, genau. Das.
Und dann stehst du da, jetzt hatte ich es endlich begriffen und ich habe die Vor- und Nachteile dieses Systems wirklich drin gehabt und konnte auch gut damit leben, weil ich es eben genau einschätzen konnte. Und jetzt kommt schon wieder was Neues. Oder ich habe das, ich weiß, wie ich vom VMAX Pro, als das Update rauskam, ich dachte, nein, ich war eigentlich gerade richtig gut drin und jetzt muss ich mich schon wieder irgendwie, muss ich neu umdenken. Und
der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
Ja, genau. Und dieses intuitive Bedienen der ganzen Dinge ist dann schon extrem wichtig. Also gut, dass du es ansprichst, ja. Denn das finden wir auch hier.
Ja, und ich finde auch im professionellen Bereich, also ich meine, Apple ist ja in erster Linie ein iPhone, ist ja ein End-Consumer-Gerät. Aber wir müssen diesem Anspruch eben auch im professionellen Bereich gerecht werden. Natürlich wohl wissend, dass die Algorithmen und die Komplexität dahinter eine andere ist, aber das muss uns eben auch gelingen, dass wir das einfach verständlich abbilden können. So.
Ja.
Ja, cool. Vielleicht noch so ein bisschen abschließend auch schon, wenn ich gerade so auf die Uhr gucke, wird das unsere letzte Frage. Wenn man jetzt mal so drauf schaut, du hast ja auch, glaube ich, recht früh am Anfang gesagt, dass ihr euch einen großen Zulauf habt. Es gibt sicherlich oder offensichtlich viele Trainer, die gern bei euch auf der Lehrbank sitzen würden, aber eben nicht können, weil die Plätze begrenzt sind. Habt ihr da vielleicht kurz zusammengefasst ein Anforderungsprofil? Also wonach oder wie entscheidet ihr, wer bei euch die Ausbildung machen kann?
Ja, ich kann das ja mal am Beispiel jetzt der DOSB-Athletiktrainer-Ausbildung besetzen. Wir haben schon ziemlich klare Zugangsvoraussetzungen. Das ist dann, dass man entweder einen wissenschaftlichen Abschluss hat oder eine A-Lizenz oder als Physiotherapeut einen Abschluss hat. Also es ist schon recht hoch angesiedelt. Und dann kommt noch dazu, dass man eine Befürwortung vom Bundesfachverband braucht. Plus, dass man eine dreijährige Tätigkeit im Leistungssport nachweisen kann. Also das ist dann wirklich klar Richtung Leistungssport ausgelegt. Das ist jetzt nicht für jemanden, der anfängt und sich mal mit dem Thema so ein bisschen beschäftigen möchte, sondern da haben wir dann auch wirklich, ja, das sieht man dann auch an der Teilnehmerschaft, da haben wir dann wirklich Leute da sitzen, die, die richtig, richtig gut ausgebildet sind, was auch eine riesen Herausforderung für uns ist. Und dasselbe haben wir dann auch natürlich im Diplom-Trainer-Studiengang. Da kommt man nur auf Empfehlung des Bundesfachverbandes rein. Also da könnte man sich jetzt gar nicht einfach so bewerben, sondern da müsste man vom Bundesfachverband quasi vorgeschlagen werden. Und das sind dann Leute, die sind ganz klar für so Posten vorgesehen wie Bundestrainer. Und daher kommen natürlich dann auch diese hochqualifizierten Leute dann zu uns. Und wie gesagt, das ist die große Herausforderung. Und lassen sich viele auch schnell davon abschrecken, weil die Zugangsvoraussetzungen schon deftig sind. Aber wir haben trotzdem zum Beispiel für diesen Lehrgang, für den DSB-Athletiktrainer, hatten wir an die 70 Anmeldungen auf 20 Lehrgangsplätze.
Also,
und hatten auch mittlerweile da fast schon die ganze Fußball- und Handball-Bundesliga sitzen. Also
Ja, also ich, wie gesagt, ich war ja auch schon Teil des ein oder anderen Moduls und muss auch sagen, immer super spannende Leute bei euch, super spannende Inhalte und schön, da so ein bisschen das mitzubekommen. Letzte Frage an dich, Präsenzunterricht, ab wann rechnet ihr damit? Stichwort Planbarkeit.
Mein brutaler Optimismus richtet sich auf den 19. April. Da ist das erste Modul der Athletiktrainerausbildung und Wir haben jetzt übermorgen haben wir eine Teamsitzung, dann wird das auch auf jeden Fall ein Gespräch sein. Ich bin mal gespannt. Im Moment kann ja wirklich keiner voraussehen, was in den nächsten 2, 3 Wochen passiert, aber ich bin einfach optimistisch, dass wir im April vielleicht wieder anfangen können. Selbst wenn es mit hohem Aufwand ist, so wie wir es letztes Jahr auch schon gemacht haben, mit Antigen-Schnelltests zum Eingang und zum Ausgang und Bubble bilden. Ja. Und wenn das so ist, dann ist das so, aber man kann eben auch nicht alles online abbilden. Man muss auch irgendwann mal Bewegungen sehen, selber spüren, von verschiedenen Blickwinkeln sich angucken und ja. Hoffen wir mal.
Naja, dann Daumen sind gedrückt, dass das im April wieder starten darf. Wir bleiben gespannt. Vielen Dank, Thorsten, dass du mal so ein bisschen für uns hier aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ich bin mir sicher, dass viele unserer Zuhörer dich auch kennen aus dem direkten Kontakt. Insofern, ja, viele Grüße in alle Richtungen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute für dich jetzt erstmal.
Dankeschön. Ja, danke für die Einladung und alles Gute allen auch da draußen.
Dank dir. Ciao, ciao.
Tschö. Tschüss.